Zu Hause bei meinen Eltern hatten wir im Wohnzimmer einen großen Gummibaum stehen. Ungefähr so einen, nur noch deutlich größer. Und eines Tages habe ich bemerkt, dass sich ein Blatt verfärbt hat. So langsam wurde es immer gelber und gelber, bis irgendwann kein Grün mehr zu sehen war, so wie dieses Blatt hier. Und für mich als Kind war das sehr spannend. Was passiert da? Wieso wird das Blatt gelb und gelb? Und das ging dann so weit, dass ich jeden Tag, wenn ich von der Schule heimgekommen bin, als erstes zu dem Gummibaum gegangen bin und geschaut habe, was ist los? Wie geht's weiter? Und eines Tages lag das Blatt ganz traurig neben dem Blumentopf am Boden. Und jetzt war es spannend, weil ich wusste, wenn man, das habe ich als Kind auch mal ausprobiert, meine Eltern waren da gar nicht so erfreut, wenn man so ein Blatt vom Gummibaum abbricht, dann fließt aus der Wunde so eine weiße, klebrige Flüssigkeit raus. Gummibaum, ne? Wie aber war das an der Stelle, wo das Blatt, das abgefallen war, dran hing? Ich habe keine Flüssigkeit gesehen. Normalerweise war da immer so ein Tropfen dann. Und als ich mit dem Finger hingefahren bin, ihr wisst ja, Kinder machen immer mit dem Finger, nur schauen, ja. Die Stelle war trocken. Und ich habe dann genau hingeschaut und ich habe gesehen, da hat sich eine Trennschicht gebildet zwischen dem Stamm und dem Blatt. Und so ist das Blatt einfach runtergefallen. Und so etwas Ähnliches sagt uns Jesus in seinem Bildwort vom Weinstock und von den Reben. In Johannes 15, Vers 5 heißt es, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, trägt er reiche Frucht. Aber getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Aus irgendeinem Grund, ich weiß es bis heute noch nicht, was da genau passiert, ich bin kein Botaniker, hat sich zwischen Stamm und Blatt eine Trennschicht gebildet. Das Blatt wurde nicht mehr versorgt, starb ab und getrennt vom Stamm konnte es nicht mehr existieren und fiel zu Boden. Und das vergleicht Jesus hier mit dem Weinstock und den Reben. Ein Stamm und seine Zweige, enger kann man gar nicht verbunden sein. Aber ohne diese Verbindung zum Stamm muss der Zweig vertrocknen. Ohne den Weinstock kann die Rebe nicht existieren und ohne Verbindung zu Jesus können wir als Christen geistlich nicht leben. Und deshalb fordert uns Jesus auf, an ihm zu bleiben, bleiben in Christus. Ich lese mal den Zusammenhang, die ersten 5 Verse aus Johannes 15. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Denn ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, trägt er reiche Frucht. Aber getrennt von mir könnt ihr nichts tun. 3 Fragen, die dieser Text aufwirft. Die erste ist relativ einfach zu beantworten. Wie kommen wir denn an diesen Weinstock? Wie schaffen wir das? Ein Mensch kommt zum Weinstock Jesu, wenn er an ihn glaubt und sein ganzes Leben Jesus anvertraut. Wir sagen dazu Bekehrung. So komme ich an den Weinstock. Aber nicht nur wir bleiben an Jesus oder in Jesus, sondern er verspricht uns auch, dass er in uns bleibt. Es ist also etwas auf Gegenseitigkeit. Bleiben beruht auf Beständigkeit. Eben Vers 4 heißt es, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Diese Beziehung ist, wie wir so schön sagen, bilateral. Es ist keine On-Off-Beziehung. Mal bin ich bei Jesus, mal bin ich nicht bei Jesus. 6 Tage in der Woche bin ich nicht bei Jesus. Wenn ich Sonntag in den Gottesdienst gehe, bin ich bei Jesus oder in Jesus? Nein. Es ist ein lebenslanger Prozess, dieses Bleiben in Christus. Und es ist eben auch, und es tut manchmal eben auch recht weh, ein Prozess der Reinigung und der Veränderung. So wie der Weinbauer die Reben beschneidet, damit der Weinstock mehr Frucht bringt, beschneidet Gott auch uns manchmal. Er schneidet uns zurück. Das, was so Wildwuchs ist in unserem Leben, das nimmt er weg. Jemand hat es mal eben so formuliert: Jesus nimmt uns zwar so an, wie wir sind, aber er lässt uns nicht so, wie wir sind. Und manchmal ist das gar nicht so einfach. Und manchmal dauert diese Veränderung auch relativ lange Zeit. Aber dieses Bleiben in Christus ist eine Entscheidung für ein ganz bestimmtes Leben, für einen Lebensstil. Und so kann Johannes in seinem ersten Brief schreiben: Wer sagt, dass er in ihm, in Jesus bleibt, der soll auch so leben, wie er, wie Jesus gelebt hat. Also dieses in ihm bleiben ist eine Entscheidung, Jesus nachzufolgen, in seine Fußstapfen zu treten. So kommen wir an den Weinstock. Aber die zweite Frage: Wie bleiben wir am Weinstock? Und das ist schon so ein bisschen schwieriger. Denn die Frage ist, was hält, was ernährt, was trägt uns als einzelne Christen, was trägt uns als Gemeinde? Es sind nicht unsere Finanzen. Es ist auch nicht unser Gebäude und unsere Ordnungen oder unsere Vision oder unsere Aktivitäten. Es ist der Weinstock. Der trägt uns, Jesus Christus. Er ist das Zentrum, von ihm sind wir abhängig. Alles andere ist veränderbar. Ich weiß, dass manchmal ein bisschen schwierig ist, weil wir gerne auf unser Geld schauen, unser Haus und was auch immer. Aber das kann ganz schnell weg sein. Es kann auch ganz schnell anders sein. Was bleibt, ist der Weinstock, Jesus Christus. Er bewirkt, dass wir wachsen und Frucht bringen. Er bringt Beständigkeit. Eben ohne ihn, getrennt von ihm, können wir eben nichts tun. Aber wie bleiben wir tatsächlich am Weinstock? Jesus sagt ein ganz spannendes Wort in Johannes 6: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Ein schwieriges Wort, das will ich jetzt gar nicht groß auslegen, aber dieses Wort erinnert eben an unsere Abendmahlsfeier, die wir heute auch gemeinsam noch feiern werden. Jesus spricht von seinem Tod am Kreuz, von Vergebung, von dem neuen Bund in ihm. Und unsere wahre Speise, das, was uns am geistlichen Leben hält, ist die Versöhnung mit Gott. Aber eben auch die Versöhnung untereinander, die dem Tod Jesu am Kreuz entspringt. Wir bleiben also am Weinstock, wenn wir in der Kraft der Versöhnung, der Vergebung leben. Wir bleiben am Weinstock, wenn wir Anteil nehmen an der Wegweisung des Wortes Gottes. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 31, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Das Bleiben in Jesus heißt auch Bleiben in seinem Wort. Das heißt, ich beschäftige mich mit der Bibel, ich lese sie, ich studiere sie, ich wende sie an und eben nicht nur am Sonntag eine schöne Predigt zu hören oder die Losungsverse jeden Tag morgens, die beiden berühmten Salzstangen des christlichen Lebens, sondern unser ganzer Alltag, unser Reden, unser Denken, unser Wollen sollen von der Wahrheit der Bibel erfüllt sein. Und dabei geht es, und das ist für uns hier in Mitteleuropa oder in Deutschland ein bisschen schwierig zu verstehen manchmal, dabei geht es nicht zunächst um Theologie oder um Wissenschaft oder um Lehre, sondern es geht um unser praktisches Leben. Die Bibel ist dafür da, dass wir unser Leben leben können und dass wir mal bei Gott ankommen können, dass wir unser Leben gestalten können nach dem Willen Gottes, dass Veränderung entsteht in unserem Leben und dass der Heilige Geist dieses Wort Gottes in unserem Leben umsetzt. Mark Twain hat mal gesagt: Ich bin gar nicht so sehr aufgeregt über die Bibelverse, die ich nicht verstehe, sondern ich bin aufgeregt über die Bibelverse, die ich verstehe. Warum? Weil die Bibelverse, die ich verstehe, mein Leben verändern wollen. Die ich nicht verstehe, Da kann ich lang drüber spekulieren, was es heißen mag. Aber wenn Gott mir sein Wort aufschließt und mir einen Vers oder eine Aussage deutlich macht, dann will er damit sagen, hey, setze sie in dein Leben um. Und letztlich geht es bei der Beschäftigung des Wortes Gottes auch um Reinigung. Und so ein Sieb wie das hier, das kennen wahrscheinlich alle von uns, kann so ein Bild dafür sein. Wenn dieses Sieb schmutzig ist und ich halte es unter fließendes Wasser, unter den Wasserhahn, dieses Sieb kann das Wasser nicht aufhalten, aber es wird sauber. Und genauso geht es mit der Bibel, wenn ich manches auch nicht verstehe, ich kann es nicht für mich behalten, aber es fließt durch mich hindurch und reinigt mich. Das ist das Geheimnis letztlich des Wortes Gottes. Und wir bleiben am Weinstock und jetzt kommt das gemeinsame Essen. Nein, nicht nur, wenn wir Anteil haben an der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Wer zum Haupt gehört, zum Haupt Jesus Christus, zum Weinstock gehört, gehört auch zu seinem Leib, zu seiner Gemeinde. Und gerade die Abendmahlsfeier führt uns das so deutlich vor Augen. Sie zeigt uns ja nicht nur, wer für unsere Schuld gestorben ist und dass wir hier an dem Sterben Jesu Anteil nehmen für unser Leben, sondern dass wir es auch gemeinsam tun. Und dass wir, so wie Paulus es im 1. Korinther 10 beschreibt, eine Gemeinschaft des Leibes Christi sind. Und der Leib Christi ist nichts anderes als die Gemeinde. Es ist ein Brot, schreibt Paulus, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Deshalb ist die Abendmahlsfeier eben auch eine Feier der Gemeinschaft. Und wenn wir dann gemeinsam um die Tische rumstehen, dann haben wir so eine ganz persönliche Gemeinschaft. Und ich fände es schön, wenn ihr nicht nur einfach ein Stück Brot und einen Schluck Saft nehmen würdet, sondern wenn ihr vielleicht, während ihr an dem Stück Brot kaut, vielleicht auch für den einen oder anderen betet leise, der hier in dem Kreis steht. Und so Anteil nehmt an seinem Ergehen, wenn ihr denn davon was wisst. Als Christen gehören wir ja nicht nur zu Jesus, sondern als Christen gehören wir auch zusammen. Jeder von uns ist wichtig für den anderen. Wir sind keine Summe von Individuen. Gott sieht uns zwar als Einzelne, aber er sieht uns auch als Gemeinschaft. Menschen, die am Weinstock leben, sind ein Kanal der Liebe Gottes zu anderen Menschen hin. Und am Weinstock gibt es ja nicht nur eine Rebe, sondern mehrere. Und deshalb muss dieses Bleiben in ihm, Bleiben in Christus immer wieder erneuert und auch gefestigt werden, indem wir Anteil an der Kraft der Versöhnung haben, Anteil am wegweisenden Wort Gottes und aktive Anteilhabe an der Gemeinschaft der Geschwister. Das hilft uns, am Weinstock zu bleiben. Und dann verheißt Jesus diesen Reben, die am Weinstock bleiben, Frucht. Und ich finde es so spannend, dass wir dazu bestimmt sind, Frucht zu bringen. Dass dieses Sein am Weinstock nicht nur ein geistiger Zustand ist oder ein geistlicher Zustand, sondern dass der auch Auswirkungen hat. Und die Frage ist, welche Frucht wächst denn da so am Weinstock? Ein Ast, der gesund ist, ein Weinstock, der gesund ist, bringt auch gesunde Früchte. Und dabei geht es aber nicht um die Früchte, die bei uns in unserer Gesellschaft so in aller Munde sind, nämlich Geld, Erfolg, Gesundheit, Macht oder Einfluss. Sondern im Neuen Testament finden wir vier Früchte, die uns verheißen sind, dass sie wachsen können. Ich habe sie mal aufgeschrieben für euch. Ihr findet sie auch auf dem Impulsblatt zum Nachlesen, auch die entsprechenden Bibeltexte. Es geht um die Frucht der Gerechtigkeit. Und damit meint Paulus und die anderen Schreiber im Neuen Testament, dass die Beziehung zu Gott wächst, intensiver wird, dass wir unseren Gott immer besser verstehen können. Genauso wie bei einer menschlichen Beziehung, je länger wir zusammen sind in einer Beziehung, desto besser verstehen wir den anderen und können ihm manchmal sogar schon an den Augen ablesen, was der andere denn möchte. Und Gott will uns ja auch mit Augen leiten. So eng will er die Beziehung zu uns haben. Das ist eine der Früchte, die wachsen, wenn wir bei Christus bleiben. Eine zweite Frucht, die wir sicher auch alle kennen, ist die Frucht des Geistes. In Galater 5, die beschrieben ist dort diese neuen Charaktermerkmale eines Menschen. Es geht hier wirklich um den Charakter eines Menschen. bei der Frucht des Geistes. Der Heilige Geist verändert uns in das Bild Jesu und möchte, dass wir auch diesen Charakter entwickeln, den wir auch an Jesus sehen können. Dann wird von einer Frucht der Liebe gesprochen, die Beziehung untereinander in einer Gemeinde. Und letztlich schreibt Paulus im Römerbrief auch von einer, und das ist auch ganz spannend, von einer Frucht der Evangelisation. Auch das ist eine Frucht, die entsteht, dass Menschen einfach auf Gott aufmerksam werden, auf Jesus aufmerksam werden, ihr Leben Jesus geben und selber an den Weinstock kommen. Diese vier Früchte wachsen am Weinstock, beziehungsweise an uns als Reben, wenn wir denn am Weinstock bleiben. Und das Entscheidende bei diesen Früchten ist aber eben das, dass nicht wir handeln aus unserer eigenen Kraft heraus, sondern dass Christus durch uns handelt. Ich muss ihn halt manchmal nur lassen und es eben nicht selber probieren. Christen, die am Weinstock leben, sind ein Kanal der Liebe von Gott zu anderen Menschen. Und deshalb muss ich schauen, wenn ich keine Frucht bringe, warum das so ist. Ist meine Verbindung zum Weinstock vielleicht verletzt oder gar unterbrochen? Ist meine Verbindung zu anderen Menschen unterbrochen? Bin ich nicht vergebungsbereit? Nicht bereit zur Versöhnung? Bin ich nicht bereit, Gottes Wort umzusetzen, wenn es mir zeigt? Da muss ich einfach fragen und vielleicht auch zu jemandem hingehen, der mir dabei helfen kann. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, sagt Jesus. Wir gehören zusammen. Jesus und wir, jeder Einzelne von uns, sind eine Einheit und wenn wir in ihm bleiben, entsteht eben auch Frucht. Manchmal dauert es auch eine gewisse Zeit, denn gute Weinstöcke müssen manchmal auch recht alt werden und tragen erst nach vielen Jahren Frucht. Und wir sind manchmal ein bisschen ungeduldig. Wir möchten die Sachen immer möglichst gestern erleben und haben. Aber dann versuchen wir es eben aus eigener Kraft und nicht aus dem Weinstock heraus. Weinbau ist nichts für Ungeduldige. Und getrennt von mir könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Er allein bewirkt, dass wir Frucht bringen. Nicht unsere Aktivität ist es. Er ist der Weinstock. Er versorgt uns. Er reinigt uns. Er pflegt uns. Und er schenkt uns Gelegenheiten wie das Abendmahl, um uns daran zu erinnern, was es bedeutet, am Weinstock zu sein. Und deshalb möchte ich uns gerne einladen. Paulus schreibt in 1. Korinther 10, die Verse haben wir schon mal gesehen heute, das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist es, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Das Schlüsselwort für Paulus, wenn es um das Abendmahl geht, ist das Wort Gemeinschaft. Die Verbindung zu Jesus auf der einen Seite, die Verbindung mit Gott, aber eben auch die Gemeinschaft untereinander. Und Gott möchte, dass es eine lebendige Gemeinschaft ist. Lebendige Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus, aber auch eine lebendige Gemeinschaft untereinander. Das ist für Paulus wichtig. Und deshalb schreibt er auch im ersten Korintherbrief so ausführlich über das Thema Abendmahl, weil die Korinther eben genau da ihr Problem hatten. Zum einen, wer nicht in einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus und aus der Vergebung Jesu heraus lebt, der sollte am Abendmahl nicht teilnehmen. Wenn die Abendmahlsfeier auch nicht die Einheit der Gemeinde widerspiegelt, dann ist sie auch kein richtiges Abendmahl. Dann ist es ein frommer Ritus. Und genau das war das Problem der Korinther. Sie haben zwar gedacht, sie sind am Weinstock, aber jeder Einzelne für sich und man hat nicht aufeinander geguckt. Deshalb ist es für mich persönlich auch immer ganz wichtig, beim Abendmahl die einzuladen, die im Frieden mit ihren Geschwistern in der Gemeinde leben. Und wer nicht im Frieden lebt, der sollte am Abendmahl nicht teilnehmen. Denn das, was die Gemeinschaft, nicht nur die Gemeinschaft mit Gott, auch die Gemeinschaft untereinander am nachhaltigsten stört und zerstört, ist ein unversöhntes und ein unversöhnliches Herz. Gott war versöhnungsbereit. Deshalb hat er seinen Sohn Jesus Christus ans Kreuz gehen lassen, um diese Versöhnung zu ermöglichen. Paulus schreibt, ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus das Brot. Er dankte dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst und aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Und deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er vom Brot essen und aus dem Becher trinken. Ich möchte beten und möchte euch bitten, dazu aufzustehen, wem es möglich ist. Wir danken dir, Vater im Himmel, für das Leben und das Leiden deines Sohnes, Jesus Christus, und für sein Opfer am Kreuz. Danke, Gott, dass du es bist und uns mit unseren Schwächen versöhnst. Wir preisen deine Auferstehung, den Sieg über Sünde und Tod. Du bist unsere Zuversicht. Du befreist uns von Schuld und führst uns in die Weite, denn du hast Gefallen an uns und meinst es gut mit uns. Gib uns, Herr, den Heiligen Geist und erneuere und heile durch ihn unser Leben. Segne uns diese Gaben, das Brot des Lebens und den Kelch des Heils. Sei uns gegenwärtig, wenn wir das Brot empfangen und aus dem Kelch trinken. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn vertraut.